Bonn FM Frühstart.
Es ist 8.06 Uhr und wir haben etwas Besonderes vor. Mir gegenüber steht Jule Kurka.
Und mir gegenüber Patrick Viera. Und Patrick, wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast da, nämlich
den Andreas Archut, Dr. Andreas Archut. Und er ist der Pressesprecher der Uni Bonn und wir werden ihn löchern mit Fragen, die ihr uns über Facebook und über Twitter gestellt habt. Aber auch eigene Fragen haben wir uns natürlich überlegt. Und ja, das alles jetzt in der nächsten Stunde hier bei Bonn FM. Würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Jetzt aber noch erstmal ganz kurz Musik, dann steigen wir mit dem Interview ein. Bis gleich.
Bonn FM. Studentisch, authentisch.
Wie angekündigt haben wir jetzt Besuch bei uns im Studio. Bei uns zu Gast ist Dr. Andreas Archut, Pressesprecher der Universität Bonn. Und das hatten wir vor einigen Wochen ausgemacht, dass Sie mal bei uns vorbeikommen. Herzlich willkommen erstmal bei uns hier im Studio.
Schönen guten Morgen.
Wir haben das einfach als relativ offene Möglichkeit gesehen, einfach mal Fragen zu stellen, die irgendwie bei uns von den Bonn FM-Hörern kommen, aber auch von uns. Und grundsätzlich meine erste Frage ist, Sie sind jetzt seit 2000 Pressesprecher. Wie ist jetzt die Lage nach 18 Jahren? Hat sich großartig was verändert? Das ist eine große Frage. Wie ist die Uni im Vergleich zu 2000?
Doch, es hat sich eine ganze Menge verändert im Laufe dieser 18 Jahre. Ich kann es selber manchmal gar nicht glauben. Die Uni hat sich im Grunde genommen immer so alle paar Jahre wieder sehr grundsätzlich gehäutet und es haben sich neue Dinge ergeben. Also es ist eine ganz andere, deutlich andere Universität als vor 18 Jahren war, was die Themen angeht, was die handelnden Personen angeht und was auch die Herausforderungen angeht. Witzigerweise ist die Studierendenzahl wieder genauso wie damals. Lange Zeit musste ich leider mal zugeben, dass nachdem ich angefangen habe, hier als Pressesprecher zu arbeiten, die Studierendenzahlen kontinuierlich bergab gegangen sind, dann sprunghaft nochmal, als die Studiengebühren eingeführt wurden. Aber mittlerweile sind wir wieder beim alten Stand. Woran, also es lag wohl doch nicht an mir.
Woran liegt das? Kann man das festlegen? Liegt das auch an dem doppelten Jahrgang oder wodurch hat sich das erholt, dass die Studierendenzahlen wieder so weit oben sind?
Nein, wir haben ganz bewusst und gezielt in enger Zusammenarbeit mit den Fächern Studienplätze aufgebaut im Rahmen des Hochschulpakts 2020. Da gab es also auch Anreize von Bund und Ländern, weil eben abgesehen werden konnte, dass eine größere Zahl von jungen Menschen aus den jeweiligen Jahrgängen an die Universität strömen werden. Und um die aufzunehmen, damit es also nicht wie zwischenzeitlich auch schon mal fast flächendeckenden Numerus Clausus gibt und damit große Barrieren, die Kapazitäten zu erweitern. Und da hat sich die Uni Bonn ganz massiv dran beteiligt und hat in den letzten 10 Jahren, man kann sagen, fast 10.000 Studienplätze zusätzlich aufgebaut.
Sie haben gerade von einer Häutung gesprochen. Und wenn man sagt, das geht so in Zyklen, dann kommt man natürlich auf die Idee, dass es irgendwo auch eben mit den handelnden Personen zu tun hat, eben auch mit den Rektoren. Würden Sie grundsätzlich erstmal sagen, zum Beispiel der Rektor, der davor war, der kam aus der Germanistik, jetzt eben Entwicklungsbiologie, funktionieren die Themensetzung auch häufig über die Rektoren oder wie entstehen dann so diese Zyklen?
Also natürlich prägt ein Rektor, und da muss man gleich sein Team, sein Rektorat mit dazu nehmen, die Universität und die aktuelle Hochschulpolitik hier in Bonn. Da muss man den Kanzler auf jeden Fall noch mit dazu nehmen. Der hieß die meiste Zeit meiner Tätigkeit hier Reinhard Lutz und heißt jetzt seit gut einem Jahr Holger Gottschalk. Man darf die Rolle der Rektorate dabei aber auch nicht überschätzen, weil ein Großteil des Programms wird praktisch von der Umwelt vorgegeben, sprich, wer jeweils Landesregierung ist und was die für Themen setzt, hat natürlich auch einen ganz starken, unmittelbaren Einfluss auf das, was hier so passiert. Und dann in dem Zusammenhang sicherlich auch nicht ganz unerheblich die finanzielle Situation. Das ist etwas, was alle Rektorate in all den Jahren immer wieder umgetrieben hat. Als ich hier angefangen habe, da war gerade eine riesen Sparaktion über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen gekommen. Unter dem euphemistischen Namen Qualitätspakt hatte man landesweit über 2000 Stellen abgebaut. Und das musste die Universität damals verkraften, weil es gab halt eben einfach Für Bonn waren es 220 Stellen weniger, aber der Betrieb ging weiter. Die Studierendenzahlen gingen nicht nach unten und die Erwartungen eher nach oben. Das war also eine ziemliche Grausamkeit. Und die finanzielle Situation hat sich nicht abgemildert in den Jahren danach. Es ist also immer wieder Sparrunden gewesen, die natürlich dann auch große Herausforderungen sind und die von so einem Rektorat moderiert werden müssen. Da sind wir im Moment in einer etwas ruhigeren Phase.
Ich wollte gerade sagen, also es sieht momentan ein bisschen anders aus. Kann man das grundsätzlich so sagen? Hat das mit der Landesregierung zu tun oder ist das jetzt einfach der Prozess durch die Förderung oder wieso ist es momentan ein bisschen ruhiger?
Ja, man darf sich da glaube ich auch jetzt nicht zurücklehnen und sagen, alles ist gut, wir sind jetzt wieder im grünen Bereich, weil man sehen muss, dass die Verfügbarkeit von freien Mitteln, also mit denen die Universität, die Fakultäten, die Institute machen können, was sie für richtig halten, die ist nach wie vor knapp. Es gibt viele Programmmittel. Ja, und in den letzten Jahren durch den Hochschulpakt auch massive Zuflüsse. Aber das ist noch nicht etwas, was wir jetzt eine stabile Finanzierung mit der Perspektive 10 Jahre plus ansehen können. Und das Rektorat weist immer wieder darauf hin, was für eine große Bedeutung auch in finanzieller Hinsicht die Exzellenzinitiative für die Universität hat, weil sie Freiheitsgrade verspricht, die wir sonst nicht haben würden. Mal von der Wettbewerbssituation mit anderen Universitäten ganz abgesehen.
Ich glaube, über die Exzellenzcluster werden wir gleich noch kurz sprechen. Grundsätzlich hängt damit aber auch zusammen, dass gewisse Forschungsgebiete unterstützt werden. Was uns oft erreicht hat als Frage, ist, Sie können jetzt nichts dafür, dass Sie Doktor der Chemie sind. Das waren
doch,
Sie auch schon.
Da kann ich was für.
Natürlich können Sie was dafür, aber anschließend dazu, der Entwicklungsbiologe, Rektor ist Entwicklungsbiologe, diese naturwissenschaftliche Prägung, meine ich, dafür können Sie jetzt nichts. Es gab auch schon Germanistikrektor, ja, während Sie im Amt waren. Aber haben Sie und der Rektor vielleicht auch irgendwie mit mit den Geisteswissenschaftlern, dass sie momentan eben so ein bisschen vielleicht unterrepräsentiert sind und führt das eben auch dazu, dass es ein bisschen zu naturwissenschaftlich wird oder ist das, sage ich mal, so ein Eindruck der Studierenden eher?
Also Herr Viera, da muss ich Ihnen ja jetzt mal ganz massiv widersprechen. Also zum einen braucht man kein Mitleid mit unseren Geisteswissenschaften zu haben, weil die sind echt toll. Wir haben eine sehr starke philosophische Fakultät und wenn man jetzt noch die Theologien und auch die Rechts- und Staatswissenschaften dazu nimmt, dann sind wir dann in vielen Bereichen in der Weltspitze unterwegs. Und wir haben ganz hervorragende Hochschullehrerinnen und Lehrer, wir haben tolle Studierende, tolle Projekte und mittlerweile auch in allen Bereichen große Erfolge. Also denken Sie zuletzt an den Sonderforschungsbereich, den die Geisteswissenschaften eingeworben haben. Das war, soweit ich weiß, der erste Sonderforschungsbereich in diesem Bereich überhaupt. Also es gab vorher mal einen in den Theologien. Also die sind im Moment voll da. Sie sind auch in der Exzellenzinitiative mittendrin dabei mit einem eigenen Exzellenzantrag. Also ich sehe jetzt nicht, dass die Geisteswissenschaften da also sich beklagen müssten, weil sie so benachteiligt sind. Also sie haben, glaube ich, im Moment sehr gute Chancen,
auch was
ganz
die,
vorne
auch
mit dabei zu sein.
Was die Mittel auch angeht, also die finanziellen, klar, dass durchaus einige Fakultäten renommiert sind, das steht außer Frage, aber ist es mit der, gut, die Exzellenzcluster muss man ja nochmal, sag ich mal, getrennt sehen, dass eben ein Projekt von 7 ist, was ja auch relativ wenig ist, aber ist es denn generell so, dass auch von den freien Mitteln, sag ich mal, da die Verteilung gleichmäßig ist? Also ich kann nur die Wahrnehmung spiegeln, die man eben so mitbekommt. Ja. Und da gilt natürlich, da gibt es den Campus Poppelsdorf und viele andere Sachen, wo die Naturwissenschaften einfach eben gerade ja gut unterstützt werden, was ja auch wünschenswert ist. Und die Geisteswissenschaften manchmal so das Gefühl haben, oder das wird uns gespiegelt, dass da eben nicht so viel da ist. Das liegt natürlich auch im Hauptgebäude und den Räumlichkeiten ein bisschen.
Also das mit dem unterstützt werden, also ich habe mal gelernt, man soll nicht so viel passiv benutzen, weil man dann die handelnden Personen nicht nennt. Ne? Also wer unterstützt denn die einen und die anderen nicht? Also das würde ich jetzt schon mal so grundsätzlich in Frage stellen. Also was natürlich ein Fakt ist, die verschiedenen Disziplinen haben sehr unterschiedliche Kosten. Also wenn Sie im Bereich zum Beispiel der Detektorphysik aktiv sind, der ja auch sehr stark ist hier an der Uni Bonn, oder nehmen wir noch schlimmer die Teilchenphysiker, ne? Denen müssen sie erstmal so einen Teilchenbeschleuniger bauen, damit die überhaupt loslegen können. Das ist bei Geisteswissenschaftlern nicht ganz so aufwendig in aller Regel. Die haben also, wenn es hochkommt, Kosten für Literatur, vielleicht ein bisschen Reisekosten, um mal irgendwo hinzufahren und in ein Archiv zu gehen. Aber das ist alles wesentlich überschaubarer. Deswegen sind natürlich auch die Fördersummen insgesamt auch bei erfolgreichen und top Drittmittel finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht ganz so hoch wie in anderen Disziplinen. Deswegen darf man aber jetzt nicht davon ausgehen, dass die irgendwie weniger gefördert werden oder so, sondern das ist also jeder natürlich so, wie er kann und wie er braucht. Ich glaube, dieser Eindruck, den Sie beschreiben, der sicherlich auch schon was älter ist, der auch so ein bisschen tradiert wird von Generation zu Generation, der kommt vielleicht noch aus dem Massenbetrieb der 70er, 80er Jahre, wo wir tatsächlich eine ganz andere Situation an der Uni hatten, auch aufgrund der anderen Lehrbedingungen. Denn damals gab es noch nicht das Bachelor-Master-System und festgelegte Betreuungsschlüssel. Sie können heute nicht mehr den totalen Massenbetrieb machen, weil Sie dafür auch das Lehrpersonal haben müssten. Und das haben wir in vielen Fächern einfach nicht. Ne? Also nicht nur, weil es nicht finanziert werden kann, sondern auch, weil nicht beliebig viele Menschen zur Verfügung stehen, die das machen können. Und deswegen gibt es eben heute nicht mehr diese total überfüllten Hörsäle, wo die Leute in den Gängen und auf den Treppen sitzen. Auch schon aus Brandschutzgründen nicht.
In Jura habe ich gehört, ist es manchmal ein bisschen anders. Aber
ja. Also es gibt manchmal so kleine Unwuchten, wenn zum Beispiel beim Zulassungsverfahren mal ein paar Zulassungsbescheide mehr rausgeschickt worden sind, weil man da immer etwas überbuchen muss. Aber das ist dann, steht auf einem anderen Blatt. Nein, also will sagen, das ist vielleicht so ein bisschen tradiert aus einer anderen Zeit. Ja, und es hat auch vielleicht ein bisschen, jetzt kriege ich wahrscheinlich Haue, wenn ich hier rausgehe, ein bisschen was mit der Fächerkultur zu tun. Also ich habe jedenfalls den Eindruck, dass auch unsere Geisteswissenschaften im Moment im Aufbruch sind und dass da ganz viel passiert.
Das sagt Dr. Andreas Archuth. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik und Sie sind noch bis 9 Uhr bei uns und wir haben noch einige Fragen von euch, die wir stellen werden. Jetzt erstmal Prinz Pi und Letzte Liebe.
Ihr hört den Bonn FM Nachmittag und wir haben heute den Dr. Andreas Archuth zu Gast. Das ist der Pressesprecher der Uni Bonn, der Sprechepresser. genau, und wir haben schon einige Fragen gestellt. Und die nächste ist die Informatik. Die ist jetzt umgezogen. Es kam letztens ein Pressebericht raus. Wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt so mit der Römerstraße?
Ja, das ist eine gute Frage. Stellen Sie am besten nicht mir. Römerstraße ist ja mittlerweile ein Standort, wo nicht mehr so irre viel passiert. Es gibt noch einige kleine Bereiche, die dort sind. Also zum Beispiel sind da noch große Messinstrumente, die man nicht einfach so verschieben kann, aufgestellt. Und der Hochschulsport ist ja auch noch dort.
Ist er momentan aktiv? Weil natürlich letztes Semester viel Ausfall war durch Umbauten, zum Beispiel in den Hallen in der Römerstraße. Ne?
Ja, doch. Das betrifft die große Dreifachhalle, aber alle anderen Bereiche sind nach wie vor im Betrieb. Ja. Ja, und ansonsten herrscht da jetzt nochmal Exodus, weil jetzt die restlichen Informatiker von dort dann auf den Campus Poppelsdorf ziehen. Endlich, muss man sagen, weil das ist ja doch eine lange Geschichte gewesen, bis es dann endlich dazu gekommen ist.
Ja, wie lange hat das insgesamt gedauert? So 2 Jahre? Vor 2 Jahren sollte das ja schon oder noch länger sogar.
Nee, also das geht im Prinzip schon fast 10 Jahre. Also das hat ausgelöst worden ist das Ganze ja, als man PCB, also diese Bauchemikalie PCB in der Römerstraße entdeckt hat und dann irgendwann auch klar war, dass das Gebäude so nicht zu halten ist. Es müsste also general saniert werden, müsste jede Fuge ausgekratzt werden. Man hat dann noch versucht, sich Zeit zu erkaufen, indem man Luftwäscher aufgestellt hat, Fugen abgeklebt hat und so. Das war auch ein Riesenaufwand. Aber am Ende ging das dann so lange, auch weil absehbar der Ersatzbau nicht rechtzeitig fertig werden würde, dass man sich dann entschlossen hat, die Bewohner des Hochhauses in eine Ersatzunterkunft zu bringen. Und das war dann jetzt die letzten 3 Jahre, 4 Jahre, die Nebengebäude vom Landesbehördenhaus am Karawanknoten.
Mhm. Jetzt was anderes. Wir hatten gestern den Weltfrauentag und da ist unter anderem auch zur Sprache gekommen, dass wir relativ wenige Professorinnen hier an der Uni Bonn beschäftigt haben. Aber ich denke mal, das ist auch ein allgemeines Problem. Im Zahlenspiegel 2016 der Uni Bonn, den kann man auch auf der Website finden, steht, dass nur 76 Professorinnen, also aus Planmitteln, die aus Planmitteln finanziert werden, beschäftigt sind von insgesamt 450 Professoren. Wie können Sie das erklären?
Wie ich das erklären kann? Ja, weil wir nicht mehr Professorinnen eingestellt haben. Das ist keine Erklärung, das ist nur eine Feststellung.
Ja,
tatsächlich ist das ein Stachel im Fleisch der Alma Mater, muss man sagen. Wir haben ja nicht nur dasselbe Problem wie alle anderen Universitäten, dass wir unterdurchschnittlich sind, nicht nur bei den Professorinnen und Professoren, sondern Das setzt sich ja dann in anderen Bereichen fort. Also der einzige Bereich, wo wir wirklich top sind, was die Gleichstellung angeht, ist die Studierendenschaft. Da haben die Frauen sogar eine kleine Mehrheit. Und je höher man dann in den Qualifikationsstufen der Wissenschaft kommt, desto weniger ist es. Das ist so, das ist ärgerlich und das ist auch eine Aufgabe, die uns schon seit vielen Jahren begleitet und die Rektorate versuchen mit verschiedenen Maßnahmen dagegen zu halten. Der Erfolg ist im Moment, naja, sagen wir mal überschaubar, aber wenn man dann das Delta sieht der letzten Jahre, dann sieht man, dass es eine steigende Tendenz ist. Also wir sind da irgendwie schon auf einem guten Weg, aber das ist alles noch nichts, wo man sich jetzt zurücklehnen und mit sich zufrieden sein könnte.
Und die Maßnahmen, von denen Sie gerade gesprochen haben, werden die auch in den Gleichstellungsplänen dann offensichtlich? Das ist auch eine Frage, die uns von Katharina Macucci gestellt wurde, von Facebook. Die fragt nämlich, wie es mit den Gleichstellungsplänen aussieht. Sollen die von 2013 bis 2016 noch einmal überarbeitet werden?
Hui, also da bin ich jetzt nicht so im Detail im Thema drin. Das wäre vielleicht eine Frage, die man unsere zentrale Gleichstellungsbeauftragte, die Frau Hanke, mal fragen müsste. Und ich würde Ihnen dringend empfehlen, die mal einzuladen. Hm. Ich denke, auch da kann man eine Menge Fragen stellen und interessante Antworten bekommen. Nein, also das Thema Gleichstellung ist ja nicht nur fest verankert als gesetzlicher Auftrag der Universität, sondern es drückt uns auch aus vielerlei Gründen. Also zum einen, weil man einfach nicht damit zufrieden sein kann, zum anderen aber auch, weil die Universität aufgrund ihrer momentanen Gleichstellungssituation Nachteile hat bei der leistungsorientierten Mittelvergabe des Landes. Da haben wir jedes Jahr starke Abzüge, weil wir eben einen geringeren Frauenanteil haben als andere Universitäten.
Tatsächlich würden wir diesen Blog dann hier jetzt auch schon abschließen, denn wir haben auch einen Songwunsch von Dr. Andreas Eichhut, dem Pressesprecher der Uni Bonn. Denn er hat gesagt, ja, Snow, hey yo, von den Red Hot Chili Peppers findet er gut. Und das spielen wir dann und sind gleich wieder da mit interessanten Fragen über Exzellenzcluster und die Raumsituation unter anderem im Hauptgebäude. Und ich denke, dass wir auch ein bisschen über den Zaun, den das Hauptgebäude umschließt, reden müssen. Jetzt aber erstmal Snow, hey yo. Snow, hey yo, von den Red Hot Chili Peppers, das wünscht sich der Pressesprecher der Uni Bonn, Dr. Andreas Archut, der ist immer noch hier bei uns im Interview und wir möchten jetzt alles, was das Hauptgebäude betrifft, besprechen, denn da gibt's natürlich wahrscheinlich von vielen von euch Fragen und wir steigen, glaube ich, mit der offensichtlichsten Frage ein. Vielleicht erstmal ganz basisch für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wofür ist dieser Bauzaun, der um das Hauptgebäude herumsteht?
Ja, der Bauzaun, 500 Meter massives Metall, 3 Meter hoch, umschließen die Baustelle, die jetzt endlich eingerichtet worden ist für die Sanierung der Tiefgarage. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, der Bauherr ist, war der Meinung, dass es nur mit so einem Monumentalzaun gesichert werden kann und jetzt haben wir den vom Gebäude stehen, aber wir sind froh, dass die Baustelle wenigstens jetzt mal losgegangen ist.
Wann ist diese Baustelle jetzt in Betrieb gegangen dann jetzt?
Zum Jahreswechsel
dann schon. Grundsätzlich stellt sich dann die Anschlussfrage für viele Studierende, was hat die Uni dafür getan, dass es genau in diesem Jahr jetzt stattfindet? Also hatte die Uni Kontrolle darüber? Ist das planmäßig so gewesen, dass jetzt genau zur 200-Jahr-Feier ein riesiger Bauzaun das schöne Hauptgebäude umgibt?
Also wenn es etwas gibt, was offenbar niemand kontrollieren und steuern kann, dann ist es das Thema Bauen. Also die Tiefgarage ist ja nun schon seit Jahren zu und das jetzt ausgerechnet in diesem Jahr die Baustelle dort sein wird, dass auch noch weitere Baustellen an markanten Unigebäuden sein werden, wie zum Beispiel dem Poppelsdorfer Schloss, aber auch in anderen Teilen des Uni-Hauptgebäudes. Nein, das haben wir nicht gezielt geplant. Wie gesagt, wir sind froh, dass jetzt die Maßnahmen an der Tiefgarage beginnen. Das hätte schon gerne viel früher beginnen dürfen, aber deswegen jetzt nochmal nur wegen des Jubiläums eine Verschiebung zu erwirken, das wäre auch keine Alternative gewesen.
Die Frage, die von uns, die uns gestellt wurde, war tatsächlich zu dem Bauzaun jetzt eben erstmal noch. Gibt es die Option, Street Art an dem Bauzaun anzubringen? Weil es gibt einige Graffitis, aber hat die Uni da was irgendwie vielleicht geplant, um das vielleicht doch noch ein bisschen zu verschönern? Weil in der Form ist der Bauzaun wahrscheinlich eben nicht so schön, wie er sein könnte, wenn es Street Art geben würde.
Ja, also natürlich ist auch uns der Zaun, wie er jetzt ist, mit den Beschmierereien ein Dorn im Auge und wir würden da gern was dran ändern. Das ist halt zunächst mal nicht unser Zaun. Der Zaun gehört auch nicht dem BLB, der ist gemietet und das macht alles ein bisschen kompliziert. Wir sind aber gerade im Moment im Gespräch Denn wir wollen da was dran ändern. Wir wollen den gestalten, damit der ja zum einen etwas gefälliger aussieht und zum anderen wir vielleicht auch aus der Not eine Tugend machen und diese Fläche nutzen. Und wir sind auch im Gespräch mit unter anderem dem Asta und einigen anderen, die Ideen haben, was man dort noch so machen könnte in Form von Kunst, aber auch zum Beispiel in Form von Werbung für das Beethoven-Jubiläum, das nach dem Uni-Jubiläum das nächste große Jubiläum ist, was auf Bonn zurollt. Und da wollen wir natürlich auch unterstützend tätig werden. Also das überlegen wir jetzt gerade alles, sind da schon recht weit gediehen und ich hoffe, dass wir jetzt bald dort was anderes sehen als nur die Tags von irgendwelchen Sprayern.
Bleiben wir vielleicht noch kurz beim Hauptgebäude. Was uns auch erreicht hat aus der Germanistik, ist die Frage nach der Raumsituation. Grundsätzlich war die Aussage, die wir bekommen haben, dass es eben natürlich, wie wahrscheinlich in vielen Fakultäten, zu wenig Räume gibt und ob es grundsätzlich eine Lösung gibt, wie den einzelnen Instituten in dem Hauptgebäude geholfen werden kann, dass es eben genug Räume gibt. Sowohl für Mitarbeiter als auch für zum Beispiel Bücher.
Oder Fachschaften.
Ja,
also grundsätzlich vorweg gesagt, Raum ist die kostbarste Ressource an der Universität. Alles andere ist im Vergleich dazu besser verfügbar. Das hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von der baulichen Situation. Wir haben also ja einen massiven Sanierungsstau, deswegen auch nicht alle Räume gleichermaßen zur Verfügung im Moment. Also beispielsweise im Hauptgebäude ist ja gerade der Ostflügel leer gezogen, weil er dringend saniert werden muss und die Bewohner sind umgezogen in die Brühler Straße in Ersatzquartiere. Das ist also ein Thema, was uns begleitet. Gleichzeitig gehen Neubaumaßnahmen nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen würden. Das ist oft ein sehr schmerzhafter und komplizierter Prozess. Wir haben aber gelernt in den letzten Jahren, auch der BLB hat gelernt, beispielsweise, was wir nicht mehr machen nach Möglichkeit, ist im Bestand zu sanieren. Das heißt also, ohne dass die Bewohner ausziehen, denn das verlängert alles, macht es teurer und es macht die Leute fast wahnsinnig. Aber leichte, einfache Lösungen gibt es da leider nicht. Im Moment sind ein paar Ersatzbauten geplant auf dem Campus Poppelsdorf, die Entlastung bringen sollen. Aber eine lange geplante Entlastung, da ist ja die Hoffnung geplatzt. Das wäre die Philologische Bibliothek gewesen im Viktoria-Carré. Da hätten wir auf einen Schlag jede Menge Fläche zusätzlich bekommen, hätten die Bibliotheksflächen im Hauptgebäude leer ziehen können. Ja, hätte, Fahrradkette.
Hat sich komplett erledigt, da gibt es gar keine Möglichkeiten mehr für die Uni.
Da hat sich das Rektorat schon vor längerer Zeit von verabschiedet und hat andere Pläne dann verfolgt, die nicht ganz so groß sind, ne, sondern wir versuchen jetzt also im eigenen Bestand was zu machen und das hat auch was mit Verlagerung zu tun. Ist im Grunde genommen wie dieses Käsekästchen-Spiel. Kennen Sie vielleicht noch dieses Plastik mit den Quadraten, die man hin und her schiebt? Das ist also eine Abfolge von komplexen Hin- und Her-Verschiebereien, bis es dann passt. Und das machen wir gerade und das dauert halt alles etwas länger.
Wenn wir gerade bei Baustellen und etc. sind, muss ich diese Chance nutzen, um das nächste Lied, was sich Andreas Archut gewünscht hat, zu spielen, nämlich von Man at Work, Down Under, spielen wir jetzt hier. Und Sie haben gesagt, Sie waren noch nie in Australien?
Nee, leider nicht. Aber ich hoffe, ich komme bald mal hin. Wir haben da eine tolle Partneruni in Melbourne, die ich unbedingt mal sehen will.
Und dann hören Sie wahrscheinlich im Flugzeug eben dieses Man at Work mit Down Under.
In der Endlosschleife.
Man at Work mit Down Under, gewünscht von Dr. Andreas Archut, Pressesprecher der Uni Bonn. Und ja, wir haben jetzt noch einige Minuten, um letzte Fragen, die wir noch stellen möchten, zu stellen. Und wir beginnen, wie eben versprochen, mit den Exzellenzclustern. Wir haben 7 Anträge, die momentan theoretisch durchgehen könnten. Es kommt bald die nächste Entscheidungsrunde. Generell, wie sieht's aus? Wie fühlt sich die Uni Bonn? Ich versuche die Uni Bonn zu adressieren, aber wie ist die Situation gerade in den einzelnen Projekten?
Ja, also die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut. Man sagt ja immer so schön, Mitleid kriegt man geschenkt, aber Neid muss man sich verdienen. Und so ein bisschen Neid in Form von aufrechter Anerkennung haben wir schon zu spüren bekommen in den letzten Monaten. Also das ist ja so, dass die Uni Bonn die einzige Universität ist, die gleich 7 Anträge stellen durfte. Alle anderen hatten deutlich weniger. Und ja, das ist ein Kunststück. Da fragen uns immer noch die Kolleginnen und Kollegen von anderen Unis, wie wir das gemacht haben. Wir wissen es natürlich selber nicht so ganz genau.
Also, aber ich glaub, das wäre die Anschlussfrage gewesen, wie haben wir es gemacht?
Genau. Ja, also ich glaube, ein Teil des Rezepts war, die exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal machen zu lassen, denn das Rektorat hat ja allen die Gelegenheit gegeben, bei einer Forschungskonferenz Ideen zu entwickeln und vorzustellen. Und dann hat man das so ein bisschen konkretisiert. Und da sind eben 8 Vorhaben rausgekommen. Und die hat man dann aber nicht weiter reduziert. Man hätte ja auch sagen können, wir konzentrieren uns mal auf diese 3, 4 und hoffen, dass wir die dann durchkriegen. Nein, das Rektorat hat gesagt, komm, wir stehen hinter denen, wir finden die alle gut, lass die mal machen. Und das hat sich als die richtige Strategie herausgestellt, weil 7 von 8, das ist schon eine Traumquote.
Wie ist das denn generell? Ist das eher mehr Bürokratie, wenn man jetzt überlegt, das hat ja natürlich auch mit vielen Anträgen zu tun, viele Formalien müssen natürlich erfüllt werden. Ist das denn generell eher so ein Zeichen, dass die Uni bürokratisch gut arbeitet, oder ist es eben wirklich, dass man die Forscher nur machen lässt? Weil nur machen lassen, das bringt ja nicht unbedingt immer diese Fördermittel dann, ne?
Ja, also ganz, ich meine, vielleicht ist das auch ein bisschen verkürzt, also ganz alleine so ist es natürlich, also sagen wir mal, ohne exzellente Forscher geht es nicht, ja, wenn sie nicht die besten Köpfe versammeln, denen gute Chancen geben, ihre Ideen zu entwickeln, da kommen sie auf keinen grünen Zweig. Natürlich braucht es noch ein bisschen mehr. Es braucht eine gute Steuerung, es braucht eine clevere Personalpolitik. Diese Leute kommen auch nicht von selbst, sondern die muss man halt anziehen, die muss man umwerben. Und das ist, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren ganz intensiv betrieben worden. Und das hat das jetzige Rektorat dann konsequent weiterentwickelt und hat jetzt also eben diesen Erfolg damit einfahren können. Und dahinter steckt natürlich auch ein Riesenaufwand. Also man muss jetzt sehen, die Antragsskizzen, die eingereicht worden waren in der ersten Runde, das waren 25 Seiten, aber bis diese 25 Seiten stehen, das ist ein harter Prozess. Und jetzt sind es halt pro Antrag auch nochmal so 200 Seiten, die gefüllt werden wollen, und zwar nicht mit Blabla, sondern mit handfesten Informationen. Und die werden jetzt auch auf Herz und Nieren geprüft von den Gutachtern. Das geht also nicht mal so eben. Also da sind sehr viele Leute in den letzten Monaten vollauf mit beschäftigt gewesen.
Gut, wir wären nicht das Uniradio, wenn wir jetzt nicht den Bogen kriegen würden zu den Studierenden. Das sind ja, verkürzt, Sie können mich gerne korrigieren, aber das sind Forschungsgelder, die werden von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an die einzelnen Cluster oder verteilt. Das sind große Summen, das ist eigentlich, das ist ein Geldregen, wenn die Cluster denn so genehmigt werden. Was haben denn die Studierenden von dem Geld, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben die wenigen, sag ich mal, Masterstudenten der Stochastik oder irgendwie andere Studierende natürlich durch die Forschung profitieren, aber wie ist das denn generell, sag ich mal, was kriegt der gemeine Philosophiestudent durch diesen Geldregen?
Also die Sache ist ja, dass sie alle an einer Forschungsuniversität studieren, die in der Forschung überdurchschnittlich erfolgreich ist, und das hat Implikationen. Das macht ihren Abschluss wertvoll, ja, weil das Ansehen der Universität ja auf alle Bereiche abstrahlt. Wir sind ja auch in der Exzellenzinitiative quer durch die Fächer besonders aktiv, und von daher ist da keiner ausgenommen. Das bringt Lehrende in die Universität, die sonst vielleicht nicht da wären. Also bei uns haben sie in vielen Fächern die Chance, dass vorne einer steht, der das Lehrbuch geschrieben hat und nicht der aus dem Lehrbuch von jemand anderem vorliest. Sie haben sehr früh die Möglichkeit, Anteil an der Forschung zu nehmen und sich auch dann zu überlegen, vielleicht selber in der Forschung zu bleiben, was natürlich nicht alle machen können. Aber eine forschungsnahe Ausbildung hat einen Wert an sich. Und dann darf man auch nicht übersehen, dass neben dem Geld, was unmittelbar für die Forschungsprojekte gezahlt wird, es auch eine sogenannte Universitätspauschale gibt, die das Rektorat in die Lage versetzt, zusätzliche Dinge zu tun. Das entlastet das Budget an anderer Stelle. So haben wir alle was davon. Also von daher ist es im Interesse wirklich der gesamten Universität und nicht zuletzt auch der Studierenden, wenn wir möglichst erfolgreich in diesem Wettbewerb sind.
Und eben durch diese Exzellenzcluster würde es dann auch ganz klar zu einer Umverteilung kommen, eben auch hin zu Fächern, die vielleicht von den Clustern selbst gar nicht betroffen sind, weil eben durch die Cluster viel Geld in die einzelnen Forschungsbereiche geströmt, oder kann man das nicht so vereinfachen?
Also, nee, Umverteilung, das weiß ich jetzt gar nicht, wie Sie drauf kommen. Also die zumindest in der Förderung ist ja so, dass es zusätzliche Gelder sind, ne, die also zusätzlich zu dem Budget, das die Uni hat, hereinkommen. Was eine indirekte Implikation ist, in der Folge, wenn die Förderung mal auslaufen sollte, dann hat sich die Universität verpflichtet, das ist so bei den Wettbewerbsbedingungen, mit eigenen Mitteln dann die erfolgreichen Exzellenzcluster weiter zu fördern in einem kleineren Rahmen. Das ist also Beträge, die Bruchteile von dem sind, was jetzt im Wettbewerb dann bezahlt wird. Von daher stellt das in gewisser Weise vielleicht eine Umverteilung dar. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt schon mehrere Wettbewerbsrunden hinter uns, und dieser Fall ist nicht eingetreten.
Mit Blick auf die Uhr haben wir noch zwei Themen und eins davon ist eben auch noch an uns herangetragen worden, das Thema Orchideenfächer. Also wir haben einzelne Fächer, die natürlich eben nicht, wie sage ich mal, die prämierte Mathematik, sage ich mal, auch über die Grenzen Bonns oder NRWs bekannt sind, außer es geht eben, sage ich mal, um ganz spezielle Fachrichtungen, wie zum Beispiel die Skandinavistik. Das sind sehr kleine Fächer, sogenannte Orchideenfächer. Was tut die Uni Bonn, um diese Fächer zu halten? Geht man das überhaupt gezielt an? Möchte man diese Fächer halten? Oder ist es eben leider so, dass wenn eben der Lehrende, der Professor dann einfach zu alt ist, dass es das Fach dann auch einfach mit ihm, sage ich mal, nicht mehr stattfindet?
Also die sogenannten kleinen Fächer, so ist, glaube ich, der Terminus technicus, die haben einen gewissen Artenschutz. Es ist allen Beteiligten klar, dass bei vielen Fächern, die es dann auch nicht beliebig oft woanders gibt, ein gewisses Schutzbedürfnis besteht und das wird auch aufrechterhalten, sowohl von der Universität als auch zum Beispiel von der Landesregierung. Also auch die hat ja ein Wörtchen mitzureden. Sie können nicht einfach irgendwelche Fächer einstellen und neue aufmachen. Das ist aber im Moment auch nicht das Thema, sondern im Gegenteil. Wir merken gerade, wie gut so eine Vielfalt ist von vielen Fächern. Denn in den Geisteswissenschaften war es jetzt so, dass nicht die ganz großen Disziplinen den Drittmittelerfolg mit einem neuen Sonderforschungsbereich hatten, sondern eine Initiative, in der sich 20 kleine Fächer zusammengetan haben. Und da ist eben diese Kleinheit, die Vielfalt, die dadurch entsteht, eine Stärke und nicht ein Nachteil.
Wir möchten noch über das erste Quartal sprechen mit Ihnen natürlich, beziehungsweise generell die 200-Jahr-Feier. Genau, grundsätzlich geht es nämlich darum, wir haben jetzt eben das erste Quartal, läuft gerade noch unserer Feier, die ein Jahr lang geht, zu Ehren der 200 Jahre. Und das heißt die Geschichte der Universität und ihre Rolle in der Gesellschaft. Losgelöst, wie ist momentan der Stand? Wie laufen die Veranstaltungen? Wie zufrieden ist man im Dezernat 8?
Also das Dezernat 8 ist ja da ausführendes Organ. Wir haben ja nur die schöne Aufgabe, all die Dinge, die andere organisiert haben, bekannt zu machen. Also wir merken schon, dass wir ein großes Rad drehen im Moment mit den vielen zusätzlichen Veranstaltungen. Sind ja über 100 dieses Jahr. Doch, also sehr zufrieden bin ich mit der Medienresonanz. Es wird sehr viel berichtet in Film, Funk und Fernsehen über das, was hier im Jubiläum läuft. Und die ständige Herausforderung ist, genug Teilnehmer in die Veranstaltung zu bringen. Da hat es jetzt auch schon mal die ein oder andere Veranstaltung gegeben, wo der Saal nicht ganz voll war. Ich denke, da müssen wir auch realistisch sein. Das ist hart, das durchzuhalten bis zum Ende. Ne? Aber wir glauben auch, dass wir ein sehr abwechslungsreiches Programm haben und dass wir viele gute Vorschläge machen. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Studierende zu diesen Veranstaltungen kommen würden. Es gibt, tut mir leid, keine ECTS-Punkte dafür, aber man lernt, glaube ich, trotzdem was. Man hat einfach persönlich was davon. Deswegen also mein Appell an alle, schaut euch das mal an. Also ich glaube, ihr könnt nur gewinnen.
Was kann man sich denn konkret anschauen? Also was ist besonders für Studenten denn interessant in den kommenden, sag ich mal, Wochen?
Naja, also am nächsten Sonntag geht eine Ausstellung los, die nicht nur an dem Sonntag ist, sondern dann die nächsten Monate. Und zwar öffnen Studierende der Geschichtswissenschaften einen Bereich, der normalerweise nicht zugänglich ist für euch, nämlich einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der neben dem historischen Seminar ist. Und da ist eine Ausstellung drin aufgebaut über die Universität in der Zeit. Und da kann man Führungen mitmachen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber auch die vielen Diskussionsveranstaltungen. Ich darf zum Beispiel nächste Woche Freitag im Hörsaal 1 eine Diskussion über das Thema Doping moderieren, aus Anlass eines Endokrinologenkongresses. Und. Theater, Musik. Es gibt wirklich vieles. Schaut mal auf die Webseite 200jahre-unibonn.de. Da stehen die ganzen Veranstaltungen drauf. Und ich denke, es ist wirklich für jeden was dabei.
Okay, es lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Ich denke, wenn jetzt Ihnen nichts mehr auf dem Herzen liegt, Dr. Archib, dann sind wir jetzt schon am Ende unseres Interviews angekommen.
Sehr richtig, sehr richtig. Genau, Dankeschön für die Tipps am Ende nochmal. Ihr wisst, wo ihr nachschauen müsst, auf der Seite der Uni. Das war Andreas Archut, der Pressesprecher der Uni Bonn, bei uns im Interview. Ich hoffe, wir haben einige Fragen, die ihr uns gestellt habt, beantworten können. Ich denke, wir werden das in einem entspannten Zyklus wieder machen. Dankeschön, dass Sie hier bei uns waren. Und jetzt kommen The Cooks mit She Moves in Her Own Way, auch ein guter Song.
Ja, auf jeden Fall. Danke für die Einladung.